Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag findet sich beim Propheten Jeremia im 14. Kapitel. Dies ist das Wort, das der Herr zu Jeremia sagt über die große Dürre. Juda liegt jämmerlich da, seine Städte verschmachten, sie sinken trauernd zu Boden und Jerusalems Wehklage steigt empor. Die Großen schicken ihre Diener nach Wasser, aber wenn sie zum Brunnen kommen, finden sie kein Wasser und bringen ihre Gefäße leer zurück. Sie sind traurig und betrübt und verhüllen ihre Häupter. Die Erde ist rissig, weil es nicht regnet auf das Land. Darum sind die Ackersleute traurig und verhüllen ihre Häupter. Selbst die Hirschkühe, die auf dem Felde werfen, verlassen die Jungen, weil kein Gras wächst. Die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen und schnappen nach Luft wie die Schakale. Ihre Augen erlöschen, weil nichts Grünes wächst. Ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen. Denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wider dich gesündigt haben. Du bist der Trost Israels und sein Nothelfer. Warum stellst du dich, als wärst du ein Fremdling im Land und ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt? Warum bist du wie einer, der verzagt ist und wie ein Held, der nicht helfen kann? Du bist doch unter uns, Herr, und wir heißen nach deinem Namen. Verlass uns nicht. Liebe Gemeinde, dieser Text ist 2500 Jahre alt. Ersetzten wir die Hirschkühe durch Kängurus und die Wildesel durch Koalabären und Juda durch Australien, dann klänge der Text fast so wie für uns heute geschrieben. Das Jahr 2019 war eines der heißesten auf Erden, seit es Wetteraufzeichnungen gibt. Und die letzten 5 Jahre waren die heißesten Jahre überhaupt. Und die diesjährigen Januartemperaturen in Berlin liegen 4 Grad über dem statistischen Mittel. Unser Text sagt uns natürlich auch, dass es Dürren immer schon gegeben hat. Die Menschen früherer Zeiten hielten solche Naturphänomene für Strafen Gottes. Der aufgeklärte Mensch glaubt nicht mehr an Gott. Und er schafft es ja tatsächlich auch selbst und ohne Gottes Hilfe, dass die Temperaturen und den Meeresspiegel ansteigen. Es ist heute sinnlos geworden, Gott für Dürren, Taifune und Überschwemmungen verantwortlich zu machen, denn der moderne, aufgeklärte Mensch hat sich als das höchste Wesen an die Stelle Gottes gesetzt. Geologen sprechen deswegen seit einigen Jahren vom neuen Zeitalter vom neuen Erdzeitalter des Anthropozäns. In diesem neuen Erdzeitalter sei der Mensch zum wichtigsten Einflussfaktor auf die biologischen, die geologischen und die atmosphärischen Prozesse auf unserem Globus geworden. Studiert man freilich unseren Text etwas genauer, dann wurde schon zu Zeiten des Jeremia nicht Gott, sondern es wurden die Menschen für die Katastrophe verantwortlich gemacht. Ihr Leid und das Leiden der gesamten Schöpfung war eine Folge ihrer Sünde, also mit anderen Worten eine Folge verantwortungslosen Handelns. Damals wie heute wissen Menschen, unser Handeln hat Folgen. Wer in seiner Garage bei geschlossener Tür den Motor seines Autos laufen lässt, der wird sich nun einmal selbst vergiften. Und wer auf diesem Globus mit einer wenige tausend Meter dünnen Atmosphäre Milliarden von Verbrennungsmaschinen laufen lässt, dem wird es auf die Dauer eben auch nicht anders ergehen. Unser Tun hat Folgen, auch unbeabsichtigte. Aber auch für diese tragen wir Verantwortung. Als die Völker noch an Gott als ein handelndes Subjekt glaubten, erinnerte Gott die Menschen an ihre Verantwortung. Er gab ihnen den Auftrag, die Schöpfung zu bewahren und zu bebauen. Und wenn Gott die Gier, das Unrecht, die Selbstsucht, die Verantwortungslosigkeit nicht mehr aushielt, so fuhr er einfach immer wieder dazwischen und strafte sein verantwortungsloses Volk mit Dürren, Sintfluten, Hungersnöten, Eroberungen durch die Feinde. Aber nur weil es Gott als Oberaufseher nicht mehr gibt, heißt das nicht, dass Unvernunft, Egoismus, Bequemlichkeit und die Unfähigkeit, das Richtige rechtzeitig zu tun, dass all dies keine Folgen hätten. Im Gegenteil eigentlich, denn wenn der Mensch sich an die Stelle Gottes gesetzt hat, dann ist ja seine Unverantwortlichkeit noch sehr, sehr viel schlimmer. Denn die Macht des sich selbst ermächtigenden Menschen ist so ungeheuer groß, dass die Konsequenzen von Fehlhandlungen eben auch ungeheuer groß werden können. Nun ist freilich der Mensch ja nicht nur zu Schrecklichem, er ist auch zu Großem imstande. Menschen haben Ideale, nach denen sie mit aller Kraft streben. Generationen von klugen Menschen haben enorme technische Fortschritte gemacht. Viele wollen die Welt zu einem besseren Ort machen. Sie glauben fest an die menschliche Vernunft, an den menschlichen Willen, an den Menschen überhaupt. Also auch der moderne Mensch glaubt eigentlich. Zuerst glaubt er zwar an sich, aber er glaubt noch an vieles andere. Er glaubt zum Beispiel in unserer westlichen Welt an die magische Macht des Marktes. Also größtmöglicher Egoismus beispielsweise soll angeblichen maximalen sozialen Nutzen bringen. Dann glauben moderne Menschen an die Wunder der Technik. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, wenn Sie Bücher der Zukunftsforscher aus dem letzten Jahrhundert lesen, dann wurde uns immer versprochen, dass Dürren eigentlich im 21. Jahrhundert kein Problem mehr seien, denn Regen mache man künftig selbst. Und dann ist da immer noch dieser fast kindliche Glaube, dass Mutter Natur in ihrer Selbstlosigkeit unendlich viele Ressourcen zur Verfügung stellen würde, ganz unabhängig davon, was wir Menschen tun würden. Also das Problem mit dem Menschen als Gottesersatz ist, dass ihm eine enorme Verantwortung aufgebürdet ist, dass er sich dieser Verantwortung aber nicht immer stellt. Aber man kann nicht gleichzeitig Gott spielen wollen und sich wie ein kleines Kind magischem Denken hingeben. Die Botschaft des biblischen Gottes ist gegenüber solch kindlichem Denken, ein Denken, das nur auf das eigene Wohlergehen aus ist, bemerkenswert humorlos und rational. Denn die biblische Botschaft lautet immer wieder: Dein Tun hat Folgen. Also die Frage ist heute nicht mehr, wie kann ich ein möglichst bequemes Leben führen, sondern wie führe ich ein richtiges Leben? Was aber ist heute das Richtige? 70% der Deutschen sagen, dass ihnen Greta Thunberg auf die Nerven geht. Knapp 20% halten das, was sie tut, für wichtig und notwendig. Und das Urteil über Greta Thunberg hängt wahrscheinlich davon ab, welchen Geist man hinter diesem ikonenhaft kindlichen Gesicht vermutet. Wäre sie von einem apokalyptischen Denken getrieben, dann wäre ja Skepsis durchaus angebracht. Denn apokalyptisches Denken ist die schlechteste Antwort auf eine Katastrophe. Das Wort Katastrophe heißt wörtlich übersetzt Wendepunkt. Also wenn die Katastrophe da ist, dann können wir die Dinge entweder zum Guten oder zum Schlechten wenden. Aber wer apokalyptisch denkt, der ist vom Untergang so sehr fasziniert, dass ihm etwas anderes gar nicht mehr einfällt. Panik ersetzt dann umsichtiges Denken. Was aber noch problematischer ist, apokalyptisches Denken macht Angst und das öffnet für einfache Lösungen. Und die apokalyptische Logik ist sehr oft schlicht. Die Welt wird in Gute und Böse eingeteilt. Selbst Großmütter sind nicht mehr davor gefeit, zu Umweltschweinen erklärt zu werden. Und wenn die Friday for Future Kids singen, wir sind hier und wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut, dann ist auch hier wieder ein Wir und ihr Denken am Zuge und im Gange. Man könnte ja auch skandieren, wir sind zu dieser Demo gekommen, denn wir haben Verantwortung übernommen. Das klingt zwar nicht so knackig, aber es wäre zumindest ein Überwinden dieses Freund-Feind-Schemas, das immer dem anderen die Verantwortung für die Krise aufbürdet. Was aber natürlich auch nicht geht, das ist die Katastrophe zu verleugnen. Es ist zwar richtig ganz so schlimm wie in unserem Predigttext, ist es heute nicht. Wenn heute die Reichen und Mächtigen ihre Diener ausschicken, dann bekommen sie noch genügend Wasser und wahrscheinlich auch Wein, wenn ihnen der Sinn danach steht. Ganz so schlimm wie im Predigttext ist es noch nicht, aber wir haben doch schon eine Ahnung davon bekommen, dass es noch schlimmer werden könnte. Der Prophet Jeremia hatte keine Freude daran, dem Volk zu seiner Zeit Unheil zu verkündigen. Immer wieder bat er Gott darum, ihn doch von diesem undankbaren Prophetenamt zu befreien. Denn in diesem Amt verbreitet man nur schlechte Laune und macht sich viele Feinde. Gott erlaubte es ihm nicht und so landete Jeremia immer wieder im Gefängnis und wurde verfolgt. Auch ich hätte heute lieber über das Weinwunder der Hochzeit zu Kana gepredigt. Wir alle hätten uns sehr viel wohler gefühlt. Und jetzt bedrückt uns dieser Jeremia-Text. Und die Frage ist, wo ist eigentlich das Evangelium? Denn dass die Lage katastrophal ist, das wissen wir ja schon selber. Also wo ist die gute Botschaft in diesen biblischen Versen? Jeremia glaubt fest daran, dass Gott auch in der Katastrophe sein Volk nicht verlassen hat. Du bist doch unter uns, sagt er, und du bist der Trost Israels. Gott ist nicht dafür notwendig, sein Volk zu strafen, denn das schaffen wir heute auch durchaus selbst. Aber Gott ist wichtig als ein Garant der Hoffnung, wenn die Verzweiflung droht. Gott steht dafür, dass Liebe und Nicht-Selbstsucht diese Welt im Innersten zusammenhält. Er ist jene Kraft, die uns in dem Wissen bestärkt, dass diese Schöpfung bis in die kleinsten physikalischen Teilchen hinein auf Beziehungsfähigkeit angewiesen ist. Ein Mensch also, der die Beziehungslosigkeit wählt, der sich in andere nicht einfühlen kann und nur sich selbst der Nächste ist, der ist in dieser Schöpfung, wie Gott sie sich gewünscht hat, eine Monstrosität, eine Ungeheuerlichkeit. Gott jedenfalls will, dass es mit dieser Welt ein gutes Ende nimmt. Gibt uns der Text auch Hinweise darauf, was wir tun sollen? Die Menschen im Predigttext verhüllen ihr Haupt. Mit anderen Worten, sie trauern. Alle trauern. Man trauert in den Hütten und in den Palästen. Schuldzuweisungen gibt es nicht mehr. Niemand hat mehr die Kraft, einen Schuldigen zu suchen. Von Schmähungen Andersdenkender ist auch keine Rede mehr. Jeder geht in sich. Wer trauert, der hat das Verleugnen, den Zorn, das sinnlose Verhandeln hinter sich. Wer trauert, der weiß, ich muss mein Leben ändern. Wer trauert, der ist zu erschöpft, um sich über andere ständig zu empören. Nicht andere werden angeklagt, sondern man beklagt sich selbst. Eine weitere anrührende Botschaft unseres Textes: Habt einen Blick nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Tiere und die Pflanzen. Ist es nicht bewegend, wie dieser alte Text ganz selbstverständlich das Leiden der Tiere und das Leiden der Menschen auf eine Stufe stellt? die ganze Schöpfung seufzt und wartet auf Erlösung. Alles steht mit allem in Beziehung. Aber die wichtigste Botschaft sei noch einmal wiederholt. Ihr seid auch in dieser Lage nicht von Gott verlassen. Gottverlassenheit wäre der größte Horror. Jeremia wusste das. Und so fleht er Gott an: Bitte verhalte dich nicht wie ein Tourist, wie einer, der einmal kurz vorbeischaut und sich dann wieder auf seine Zuschauerposition zurückzieht, der nach Belieben kommt und geht und andere seinen Dreck wegputzen lässt. Jeremia ist gar nicht zimperlich mit seinen Vorwürfen an die Adresse Gottes. Nicht nur einen verantwortungslosen Touristen nennt er ihn, sondern auch einen Feigling, wenn er sein Volk denn wirklich verlassen hätte. Das hat er aber nicht. Du bist ja doch unter uns, Herr, und wir heißen nach deinem Namen. Die Gewissheit der Gegenwart Gottes erlöst uns von Selbstmitleid, vom Zorn auf andere. Sie erinnert uns auch daran, was wirklich wichtig ist im Leben und worauf es eigentlich ankommt. Mit dieser Gewissheit der Gegenwart Gottes werden wir gnädiger, aber auch bestimmter, unabhängiger vom Beifall anderer, geradliniger, aufrichtiger, großzügiger, nachsichtiger, vor allem aber vernünftiger und damit handlungsfähiger. Kann der Glaube an die Gegenwart Gottes die Welt verändern? Davon bin ich überzeugt. Wer zum Beispiel betet, der schickt keine Hassmails. Der hat auch keinen Spaß an Feindbildern. Wer betet, fragt zuerst sich selbst, wie es denn um seine Beziehung zu Gott bestellt ist, aber natürlich auch zur Beziehung zu Gottes Schöpfung. Gott ist überall dort gegenwärtig, wo Beziehungen gelingen und wo wir uns unseres elementaren Angewiesenseins auf das große Beziehungsgefüge dieses Kosmos bewusst werden. Wer Gott dankt und ihn lobt, der schöpft neue Kraft. Der Apostel Paulus hat im 8. Kapitel seines Römerbriefes die unauflösliche Verbundenheit der Menschen mit der Schöpfung so zum Ausdruck gebracht. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Denn auch die Schöpfung will frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Also, wir sollten uns nicht selbst für Gott halten und dann alles zugrunde richten, weil wir uns gehörig überhoben haben, sondern wir sollten als Kinder Gottes seine Gegenwart in der Schöpfung erkennen und so handeln, dass wir sie erhalten. Nicht der Untergang soll uns faszinieren, sondern die Rettung. Der Philosoph Hegel definiert in seiner Geschichte der Philosophie Vernunft einmal so. Zitat: Die Vernunft ist das Vernehmen der göttlichen Werke. Wenn sich diese Einsicht doch bei immer mehr Menschen durchsetzen würde und sie sich zu eigen machen würden. Der Friede Gottes aber, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.